ARD. Sprechen wir über Mord. Mit Kindern der RAF-Opfer. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Guten Tag, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord. Wir melden uns heute von einem ungewöhnlichen Ort und sind sehr viele. Diese Folge widmet sich einem besonderen und wichtigen Thema, denn wir sprechen heute über Morde und ihre Folgen. Und zwar mit zwei Menschen, deren Väter durch Terrortaten der linksterroristischen Rote Armee-Fraktion ermordet worden sind. Und wir haben dazu weitere Sachkunde an unserer Seite. An meiner Seite natürlich wie immer Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Und außerdem begrüße ich ganz herzlich hier im Studio 5 des SWR in Baden-Baden Rechtsanwalt Hans-Eberhard Schleyer aus München, den ältesten Sohn des 1977 entführten und ermordeten Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. Guten Abend. Ebenfalls guten Abend sage ich Rechtsanwalt Kleis von Mirbach, Sohn von Andreas von Mirbach, der 1975 Militärattaché an der Bundesdeutschen Botschaft in Stockholm war. Mit Blick auf jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer muss man das immer noch mal betonen. 1975 muss man sagen Bundesdeutsche Botschaft, denn es gab da noch eine weitere Botschaft der vorübergehend widerrechtlichen DDR. Und 1975 hat also ein RAF-Kommando die Bundesdeutsche Botschaft brutal überfallen und Andreas von Mirbach, ihren Vater, ermordet. Neben Ihnen sitzen darf ich ebenso herzlich Generalbundesanwalt Jens Rommel begrüßen, der heute für die noch offenen Terrorermittlungsverfahren wegen Taten der RAF und insgesamt für die staatsanwaltschaftliche Terrorbekämpfung auf Bundesebene verantwortlich ist und dabei, wie ich annehme, sich dabei sehr bewusst ist, dass Terroristen einen seiner Vorgänger im Amt brutal ermordet haben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns zu diskutieren und hier zu sein, Herr Rommel. Und last but not least sitzt mein Kollege Thomas Schneider hier bei uns, SWR-Redakteur im Bereich Dokumentarfilm und Autor eines Filmes, den er und ich gemeinsam gemacht haben und um dessen Thema es hier in der Folge des Podcastes nun gehen soll, nämlich die Auswirkungen der Morde der RAF auf das weitere Leben der Angehörigen und die Frage, was uns daran in der Welt heute beschäftigen sollte. Hallo, Thomas. An Thomas Schneider geht auch gleich meine erste Frage. Ich sage nur noch schnell für die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, dass wir hier im Studio gerade gemeinsam mit den beteiligten Menschen und Gästen den Film als Preview geschaut haben und der ab sofort in der ARD-Mediathek zu finden ist. Der Link steht in den Shownotes. Es lohnt sich, diesen Film anzuschauen. Worum es geht, das sagen wir gleich. Aber vorher, Thomas, warum haben wir den Film eigentlich gemacht?
Natürlich gab es einen äußeren Anlass. In diesem Frühjahr sind es genau 50 Jahre her, dass in Stuttgart-Stammheim der Strafprozess gegen die Angehörigen der ersten, sogenannten ersten Generation der RAF begann. Also ein historischer Jahrestag. Das ist der Grund, warum wir überhaupt einen Film gemacht haben, warum wir diesen Film gemacht haben. Das lag daran, dass wir gerne eine Perspektive beleuchten wollten, die aus unserer Sicht bisher zu wenig im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht, nämlich die Frage, wie haben sich die Morde der RAF ausgewirkt auf die Familien der Menschen, die ermordet wurden. Und damit ist dieses auch ein Thema, das ja in unsere Gegenwart hineinragt. Und wir hatten die Hoffnung, als wir diesen Film begonnen haben, und ich darf sagen, die hat sich bestätigt, dass die Menschen, mit denen wir über diesen zeitgeschichtlichen Zusammenhang gesprochen haben, uns viele interessante Einblicke gegeben haben, auch Dinge, die uns heute etwas sagen können, denn Terrorismus ist ja nach wie vor unter unterschiedlichsten ideologischen Vorzeichen ein Thema, das unsere Gesellschaft beschäftigt, beunruhigt, umtreibt. Und wir glauben, dass wir gerade mit den Protagonistinnen und Protagonisten unseres Films Menschen gefunden haben, die uns bei der Auseinandersetzung damit wirklich etwas Wertvolles sagen können.
Wir hier im Studio haben den Film gerade gesehen. Für die Hörerinnen und Hörer, worum es in diesem Film geht, hat das Isabel de May wie immer in diesem Podcast zusammengefasst.
Sabine und Kleis gehen noch in die Schule, als ihre Väter ermordet werden. Orm ist gerade 2 Jahre alt. In der SWR-Dokumentation Im Schatten der Mörder erzählen sie ihre Geschichte. Sie erzählen vom Verlust ihrer Väter, vom Aufwachsen als Halbwaisen, aber auch davon, was es bedeutet, durch das Thema Terrorismus immer wieder an den gewaltsamen Tod erinnert zu werden. Es hört nie auf, sagt Sabine Reichel im Film. Ihr Vater war Georg Wurster, der als Leiter der Fahrbereitschaft am 7. April 1977 nur zufällig im Auto saß, als Generalbundesanwalt Siegfried Buback und sein Fahrer Wolfgang Göbel ermordet wurden. Sabines Vater Georg Wurster wurde schwer verletzt und starb einige Tage später im Krankenhaus. Der Vater von Kleis von Mirbach war Offizier der Bundeswehr und als Diplomat in der Botschaft der Bundesrepublik in Stockholm. Seine Kindheit sei wie bei Pippi Langstrumpf gewesen, sagt Kleis von Mirbach, mit Holzhaus und Veranda. Bis zu dem Tag 1975, als die Botschaft überfallen wurde. Ganz gezielt hatten sich die Terroristen den Offizier als Vermittler ausgesucht. Als die schwedische Polizei und die deutsche Bundesregierung Forderungen nicht erfüllen, schießen die Terroristen 5-mal auf seinen Vater und lassen ihn stundenlang im Schmerz liegen, erzählt Kleis von Mirbach. Sein Vater Andreas stirbt Stunden später im Krankenhaus. Orm Kranenburg erinnert sich nicht an den Tod seines Vaters. Er kennt ihn vor allem aus Erzählungen seiner Mutter und einigen Minuten Super-8-Film. Sein Vater Ari Kranenburg war Polizist in Utrecht in den Niederlanden und sollte den RAF-Terroristen Knut Volkerts festnehmen, der im Büro einer Autovermietung erwartet wurde. Doch Volkerts erkannte den Polizisten schneller als dieser ihn und schoss sofort. Der Einsatz war Tragödie und Erfolg zugleich. Volkerts wurde festgenommen, doch Ari Kranenburg starb. Orm erzählt in »Im Schatten der Mörder«, wie dramatisch diese Ereignisse sein weiteres Leben prägten. Alle diese Ereignisse in den Jahren 1975 und 1977 hat Hans Eberhard Schleyer als Erwachsener erlebt. 1977 war er Rechtsanwalt in einer Stuttgarter Kanzlei, als sein berühmter Vater, Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer, von RAF-Terroristen entführt wurde. Sein Fahrer und 3 Polizisten aus Stuttgart wurden dabei brutal ermordet. Hans Eberhard Schleyer hinterfragt im Film, wie der Staat sich gegenüber den Entführern verhalten hat. Eigentlich hielt sein Vater Härte gegenüber einer terroristischen Erpressung für richtig. Doch galt das noch? Nach einem wochenlangen Martyrium, fragt sich sein Sohn bis heute. Damals zog Hans Eberhard Schleyer vor das Bundesverfassungsgericht und versuchte dort, seinen Vater zu retten. Ohne Erfolg. Für den Juristen und überzeugten Demokraten war das eine bittere Erfahrung.
Herr Schleyer, es gibt in unserem Film eine Stelle, die mich sehr berührt. Dieser Moment, Sie sitzen wenige Tage nach der Ermordung Ihres Vaters beim Staatsakt. Ihre Mutter sitzt da auch, Bundeskanzler Helmut Schmidt, alle in der ersten Reihe der Kirchenbank. Das Offertorium von Mozarts Requiem erklingt. Und es wird so überdeutlich, dass Ihre Familie das größtmögliche Opfer gebracht hat und neben Ihnen mit Helmut Schmidt der Mann sitzt, für den die Härte unausweichlich war aus seinen eigenen Motiven. Darf ich Sie fragen, wie schwer es für Sie war, in der Zeit danach den Glauben an den Rechtsstaat, den Glauben an die Bundesrepublik wiederzufinden?
Ich habe den Glauben an den Rechtsstaat nie verloren, sage ich ganz, ganz offen. Ich hatte, das kommt, glaube ich, auch in dem Film zum Ausdruck, weil sich abgezeichnet hat, dass mein Vater ein potenzielles Opfer der RAF sein würde, mit ihm intensive Gespräche über die Frage, was passiert denn dann? Denn es war auch klar in jener Zeit, dass man versuchen würde, Geiseln zu nehmen, um die einsitzenden Gesinnungsgenossen zu befreien. Und er hatte damals gesagt, dass er sich der Entscheidung der Bundesregierung, wie immer auch sie ausfallen wird, beugen würde. Das war für mich besonders schwer, diese Aussage, weil ich natürlich als Angehöriger und je länger diese in Anführungszeichen Gefangenschaft gedauert hat, ist es für mich immer unerträglicher geworden, sich in den, ja, soweit man das überhaupt kann, in den Zustand, in die Stimmungslage meines Vaters zu versetzen. Und deshalb eben auch der Schritt ins zum Bundesverfassungsgericht. Ich habe dieses Urteil zu akzeptieren. Ich will jetzt keine juristische Diskussion darüber anfangen. Ich halte es bis heute für sehr problematisch in der Abwägung des konkret gefährdeten Schicksals eines Einzelnen und einer abstrakten Gefahr, die die Bundesregierung in dieser Situation zur Rechtfertigung ihrer Entscheidung angenommen hat. Aber ich habe das, wie gesagt, dann letztlich akzeptieren müssen, auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die unter massivem politischen Druck zustande gekommen ist. Wie mir der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts in intensiven Gesprächen bestätigt hat. Daher war für mich eigentlich auch, um zu einem anderen Moment in diesem Film zu kommen, eigentlich ganz selbstverständlich, dass als ich in einer verantwortungsvollen Funktion in der Mainzer Staatskanzlei war und dort die ersten Gnadengesuche von zwei in Rheinland-Pfalz einsitzenden Terroristen sozusagen auf meinem Schreibtisch lagen, gegen manchen Widerstand zu sagen, ja, das sind Mörder. Und da mache ich keinen Unterschied, ob aus politischen Motiven oder vorgeblich politischen Motiven oder aus anderen Motiven. Und wir haben ein Gnadenrecht. Und ich habe dann lange mit Bernd Vogel, dem Ministerpräsidenten, der letztlich darüber zu entscheiden hatte, gesprochen. Und wir waren uns einig, dass er sich selbst in die Justizvollzugsanstalt, wo die beiden einsaßen, begeben sollte. Und sich in einem langen Gespräch ein Urteil über Voraussetzungen eines Gnadenerweises, nämlich ich verkürze einmal tätige Reue zu zeigen, gebildet hat. Und er kam zurück und hat gesagt, ja, ich würde jetzt, wenn du damit einverstanden bist, einen solchen Gnadenerweis aussprechen.
Lassen Sie uns vielleicht gleich über diesen Punkt nochmal sprechen, aber erlauben Sie mir, dass ich vorher Thomas Fischer noch mal bezogen auf die Situation in Karlsruhe, bezogen auf die Situation in der Schleyer-Entführung. Wir haben diese Abwägung, wir haben den Eilantrag von Herrn Schleyer, quasi Verfassungsgericht zwinge die Bundesregierung anders zu entscheiden, um das Leben meines Vaters zu retten, der konkret gefährdet war. War diese Entscheidung, wie das Bundesverfassungsgericht sie getroffen hat, aus Ihrer Perspektive, ist das wirklich unausweichlich, wenn wir uns das Verfassungsrecht angucken, wenn wir uns die Grundsätze unseres Rechts angucken?
Nein, vielen Dank für die Frage. Aber eigentlich hatte ich mir jetzt vorgenommen, was anderes zu sagen.
Einigen wir uns auf einen Kompromiss?
Ja, sowohl als auch. Sowohl als auch. Das ist immer der richtige Kompromiss. Nein, ich will nur ganz kurz sagen, ich stimme Herrn Schleyer vollständig zu. Ich halte diese Entscheidung für, ob man die jetzt als auf jeden Fall richtig oder auf jeden Fall legitim bezeichnen kann, ist eine andere Frage. Es geht ja, wie das Verfassungsgericht damals auch gesagt hat, um einen fast schon rechtsfreien Raum politischer Gestaltung, wo man dann der Bundesregierung, die im staatlichen Existenzinteresse zu handeln glaubt oder tatsächlich handelt, der einen Spielraum gibt, der praktisch nicht mehr justiziabel ist. Ich hätte gewisse Zweifel, nach 50 Jahren darf man die, glaube ich, haben, dass der damalige Eindruck aus dem Jahr 1977 zutreffend war, dass die Existenz der Bundesrepublik Deutschland ernsthaft im Zweifel steht, wenn man die Gefangenen aus Stammheim nach einem bestimmten Modus, der auszuhandeln gewesen wäre, freigelassen hätte.
Die waren nicht so gefährlich, wie es schien.
Ich will das gar nicht. Natürlich, die haben ja keine Volksarmee hinter sich gehabt, sondern die erklärten sich selbst für eine Volksarmee aus 20 Leuten. Und ich glaube nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland in ihrer Existenz gefährdet gewesen wäre. Natürlich wären Menschen gefährdet gewesen, die Opfer weiterer Straftaten hätten werden können. Das liegt ja auf der Hand. Aber der entführte Herr Schleyer, der war ja unmittelbar in seinem Leben bedroht. Eine ganz konkrete, höchst dramatische Gefährdung. Und da muss man natürlich sagen, vor dem Hintergrund unserer Verfassungsgrundsätze, von Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz und Artikel 2 Grundgesetz, Recht auf Leben, halte ich die damalige Entscheidung für außerordentlich problematisch. Das wollte ich nur sagen. Und ganz allgemein, wenn ich das noch ganz kurz ausführen darf, wollte ich nur eingangs nochmal einfach bedanken bei Ihnen beiden, Herr Schneider und Herr Schmidt, für diesen Film, den ich sehr eindrucksvoll fand. Und noch eine kurze Bemerkung zur Thematik allgemein machen. Wir haben ja hier das Thema Perspektive der Opfer bzw. der Angehörigen von Opfern, von politisch motivierten Morden. Es gibt ja zahlreiche Morde in unserer Gesellschaft, leider Gottes. Und die Position der Angehörigen, die auf schicksalhafte Weise davon betroffen sind, die ist natürlich individuell immer gleich. Also der Hinterbliebene eines RAF-Opfers, der ist ja sozusagen nichts anders als der Hinterbliebene eines Raubmordopfers, den es zufällig getroffen hat. Das sage ich deshalb, nicht jetzt, um diese Position irgendwie zu schwächen oder in Frage zu stellen, sondern ich sage es deshalb, weil die große Bedeutung, die das damals hatte und auch heute noch hat und die uns ja auch hier zusammengeführt hat, natürlich auch daher kam, weil die Motivation der Täter so eine besondere war. Und die wiederum hängt damit zusammen, erstens mit so einer ideologischen Besonderheit. Die Personen der Täter sind ja nicht wirklich interessant. Das sind ja keine interessanten Menschen. Es ist ja nicht wirklich interessant, herauszufinden, wie fühlt sich jemand, der andere Menschen, die er überhaupt nicht kennt, abknallt. Ja, das ist ja keine interessante Biografie im eigentlichen Sinne. Ja. Und es kommt ja nur daher, dass sie gesagt haben, wir sind die Weltrevolution und wir sind die, und jetzt gehen wir voran und alle unsere Opfer sind nur symbolische Beispiele, ja, für das, was kommt.
Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das Schicksal der Opfer der RAF-Morde, also der Angehörigen der Opfer, doch nochmal anders ist. Ich würde auf den Punkt sehr gerne gleich nochmal zurückkommen, denn es gibt ja einen Punkt, und das hat uns Sabine Reichel sehr eindrücklich in dem Interview gesagt. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich die Diskussion jetzt nicht doch anfange, obwohl ich gerade sagte, wir wollen sie später führen. Aber es geht mir darum, dass sie ja permanent einfach durch die öffentliche Berichterstattung bis hin zu den Geschichtsbüchern permanent damit konfrontiert werden. Sie, Herr Schleyer, werden das genauso kennen, dass das Schicksal ihres Vaters irgendwie omnipräsent immer wieder auftaucht. Ich nehme an, auch an Stellen, wo sie überhaupt nicht damit rechnen. Sie schalten im Fernsehen um und irgendwas erinnert sie wieder daran. Und das ist etwas, von dem ich jetzt unterstellen würde, dass viele andere Angehörige von Mordopfern, die auch ein sehr tragisches Schicksal erlebt haben, aber auf eine gewisse Weise in ihrer Privatheit dann nur noch oder andersrum eben nicht mehr öffentlich andauernd daran erinnert werden, was aber passiert ist. Ist das ein falscher Gedanke, Herr Schleyer?
Nein. Und ich finde, ich sage das mal so deutlich, ich finde es wichtig, dass sich auf diese Art und Weise die Öffentlichkeit noch damit beschäftigt, auch wenn sie sich teilweise in schmerzhafter Weise mit uns beschäftigt. Ich bekomme heute noch Anfragen von Schulgruppen, Projektgruppen in Schulen, von Studierenden, die in einem Seminar sich mit diesem Thema beschäftigen, um Stellung zu nehmen. Und ich finde es deshalb wichtig, darauf werden wir wahrscheinlich noch kommen im Laufe dieses Gespräches, weil wir uns gerade in einer heutigen Zeit, wo Gewalt, auch politisch motivierte Gewalt, eine zunehmend größere Rolle spielt, uns durchaus auch damit einmal wieder intensiv beschäftigen sollten. Wie war das eigentlich damals? Gibt es da Unterschiede? Die gibt es natürlich, aber gibt es auch Gemeinsamkeiten jener Zeit, ich sag mal, von Anfang bis Mitte der 70er Jahre? Und sich darüber im Klaren zu werden und sich mit Motiven zu beschäftigen, etwa mit der Frage, kann Gewalt überhaupt ein Mittel politischer Auseinandersetzung sein, ob Gewalt gegen Sachen oder Gewalt gegen Personen, das halte ich in der heutigen Situation eine umso berechtigtere Frage.
Ist an vielen Punkten sicher aktueller als noch vor ein paar Jahren. Lieber Herr Rommel, im Interview mit Herrn Schleyer sind wir zu einem interessanten Punkt gekommen, den wir jetzt im Film aus dramaturgischen Gründen nicht angesprochen haben, aber den ich hier unbedingt ansprechen möchte. Der Staat hat so entschlossen gehandelt, hat Familie Schleyer so viel abverlangt. Herr Schleyer sagt mit, finde ich, ganz guten Gründen, das hätte man theoretisch auch anders sehen können. Sie waren relativ kurz im Amt mit einer Situation konfrontiert, die auf eine gewisse Weise ähnlich und doch irgendwie ganz anders ist. Sie waren damit konfrontiert, dass es darum ging, ob ein verurteilter, überführter Mörder, Vadim Krassikow oder wie immer er hieß, jedenfalls jemand, der nach Feststellung des Kammergerichts im sogenannten kleinen Tiergarten in Berlin kaltblütig einen politischen Mord, so steht es im Urteil, in staatlichem Auftrag verübt hat und verurteilt worden ist zu lebenslanger Haft und die besondere Schwere der Schuld ist festgestellt worden. Regelmäßige Hörer unseres Podcasts, lieber Herr Fischer, könnten jetzt mitsprechen. Daraus wissen wir, 15 Jahre ist hier wohl die falsche Zahl. Irgendwas mit einer 2 vorne wird es wohl sein mit der besonderen Schwere der Schuld. Jedenfalls die, helfen Sie mir, 6 oder 7 Jahre, die Vadim Krassikow im Gefängnis gesessen haben, die sind fern von dem, was für diesen Mord nach unserem Rechtssystem zu erwarten war. Und dann sagen wir, aus irgendwelchen übergeordneten Gründen, den lassen wir jetzt gehen. Und wir sehen im Fernsehen, wie Putin demonstrativ ihn küsst. Ich glaube, er persönlich hat noch so geguckt, ist das jetzt nett oder kommen gleich die Krokodile? Aber jedenfalls, er ist freigelassen worden. Und unser Rechtssystem hat eigentlich überhaupt nicht das bekommen. Und dass Herr Schleyer das thematisiert und sagt, wie passt denn das jetzt zu der Entscheidung, wir mussten unseren Vater hergeben für den Staat, das kann ich eigentlich ganz gut nachvollziehen. Sehen Sie diesen Widerspruch auch?
Also ich glaube, die beiden Situationen, die akute Situation während der Entführung von Hans-Martin Schleyer und die Situation letztes Jahr, als die Bundesregierung im Rahmen eines groß angelegten internationalen Gefangenenaustauschs auch den Tiergartenmörder hat freilassen durch uns, lassen sich kaum vergleichen. Ich glaube, die Unterschiede sind größer. Die Gemeinsamkeit wäre nur eine Form von Geiselnahme und eine Form von Gefangenenfreilassung. Dann hören aber aus meiner Sicht die Gemeinsamkeiten schon auf. Denn wir haben uns ja damals in einer akuten Situation im Inland befunden, mit einer akuten Entführungssituation und einer staatlichen Polizei und anderen Organen, die vor mehreren Handlungsmöglichkeiten standen. Und jetzt letztes Jahr mit dem Gefangenenaustausch mit Russland war es vor allem ein internationales Projekt mit sehr vielen Beteiligten, bei denen keine akute Handlungsoption bestand, wie die Geiselnahme, wenn man denn davon sprechen will, dass die Gefangenen in Russland wirklich Geiseln waren, hätte sonst beendet werden können. Da gab es ja keine GSG 9, die wir nach Moskau oder nach Minsk hätten schicken können. Also insofern sehe ich da keine Gemeinsamkeiten, was diese Bredouille angeht. Es gibt aber natürlich eine Gemeinsamkeit, dass wir an einer Nahtstelle sind, wo rechtsstaatliche Erwägungen oder auch juristische Erwägungen an eine politische Grenze stoßen und dann eine Entscheidung getroffen werden musste. Damals, verstehe ich, die Entscheidung ist ein Freiraum gelassen worden für eine politische Entscheidung, für die die Politiker dann auch hätten die Verantwortung tragen müssen, wenn das mit der Landshut beispielsweise schiefgegangen wäre in anderen Konstellationen. Jetzt letztes Jahr gab es juristische Erwägungen, die ich vorgetragen habe, die ganz klar dazu geführt hätten, dass die Vollstreckung der Freiheitsstrafe länger andauern muss, um sich eben dem anzunähern, was wir für schuldangemessen halten. Unser Rechtssystem sieht aber eben gerade bei solchen Staatsschutzdelikten auch vor, andere Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Und das sind eben politische Gesichtspunkte, die dann da eine Rolle gespielt haben. Und da kommt dann der Widerspruch rein. Aber ich würde eben die Situation nicht für vergleichbar erachten.
Aber ich verstehe es richtig, Sie fanden die Entscheidung zu dem Zeitpunkt nicht richtig.
Das ist ja auch kein Geheimnis für die Entscheidung, ob die Vollstreckung beendet wird nach knapp 5 Jahren statt nach einer höheren zweistelligen Zahl von Jahren. Wäre die Bundesanwaltschaft zuständig gewesen als Vollstreckungsbehörde, weil es sich um ein Staatsschutzdelikt auf Bundesebene gehandelt hat, sodass wir aufgefordert worden sind zu entscheiden. Und ich habe dem Bundesjustizministerium mitgeteilt, dass aus meiner Sicht die rechtspolitischen Argumente überwiegen, nämlich die kurze Vollstreckungsdauer, die besondere Schwere der Schuld, die das Gericht festgestellt hat, und eben der besondere Charakter dieser Tat. Es war eben nicht ein Alltagsmord, sondern ein politischer Auftragsmord, der von einem ausländischen Staat im Herzen unserer Hauptstadt ausgeführt gelassen worden ist. Und all diese Gesichtspunkte haben aus meiner Strafverfolgersicht ganz klar zu dem Ergebnis geführt, die Vollstreckung hätte andauern müssen.
Sage ich jetzt aber ketzerisch, ist dann ja aber doch schon so ein bisschen das, wie was Herr Schleyer eben angesprochen hat. Sie halten es selber nicht so, jedenfalls zum Zeitpunkt nicht für richtig. Die Bundesregierung entscheidet es aber Kraft ihrer Möglichkeit, so wie sie entschieden hat, Herrn Schleyer nicht zu retten.
Ja, also ich wollte nur sagen, die Situationen sind aus meiner Sicht nicht vergleichbar und die Lösung ist auch eine andere. Wir brauchen gar nicht ins Verfassungsrecht zu gehen, sondern das einfache Recht sieht schon die Möglichkeit vor, eine Abwägungsentscheidung über die Dauer der Vollstreckung zu treffen. Und da kommt eben hinzu, dass beim Staatsschutz schon bei der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, bei der Durchführung und dann aus meiner Sicht eben auch am Ende des Prozesses, wenn es um die Vollstreckung geht, andere Gesichtspunkte, Kraftgesetzesberücksichtigung finden können. Und das wären eben, so sagt es die Strafprozessordnung, schwere außenpolitische Nachteile für die Bundesrepublik. Und da hat dann der Bundesjustizminister Buschmann gesagt, für ihn überwiegen diese außenpolitischen, bündnispolitischen Gesichtspunkte und der humanitäre Gedanke, eben doppelt so viele Leute aus russischen und weißrussischen Gefängnissen herausholen zu können, wie man im Austausch zur Verfügung stellen muss.
Für die Angehörigen des Opfers von Herrn Krassikow natürlich sicher ähnlich unerträglich wie in Ihrem Fall.
Naja, also es lässt sich einiges darauf sagen. Natürlich sind sie nicht unmittelbar vergleichbar, diese Fälle. Und es hätte im Übrigen, das ist mir wichtig, ich will das einfach nochmal sagen, es hätte auch damals 1977 andere Möglichkeiten gegeben, meinen Vater frei zu bekommen, indem man nämlich zunächst den Forderungen der Terroristen nachgekommen wäre. Man hat ja mit der Entführung der Lufthansa einen amerikanischer Präsident würde sagen, einen Deal abgeschlossen mit dem somalischen Präsident Siad Barre. Das war nicht nur meine Meinung, es war auch die Meinung so mancher Experten, mit denen ich damals gesprochen habe.
Man hätte die müssen wir, glaube ich, ein bisschen noch erklären drumherum. Die Landshut war entführt. Es ist über verschiedene Positionen durch Afrika geflogen. Und es war immer die Frage, in jedem Land, in dem sie gelandet ist, gibt es die Möglichkeit des Eingreifens oder nicht?
Ja, und die Bundesregierung hat damals mit dem damaligen somalischen Herrscher eine Vereinbarung getroffen, die den Einsatz der GSG 9 ermöglicht hätte. Und es liegt eigentlich, glaube ich, auf der Hand, dann auch zu sagen, man hätte natürlich mit ihm auch eine weitere Vereinbarung treffen können, nämlich die Gefangenen in Stammheim einsitzenden Terroristen auszufliegen, gleichzeitig meinen Vater freizulassen. Und ich sag's mal etwas salopp, und er hätte die dann in Somalia dann wieder festgesetzt, ne? Aber mir ist ein anderer Punkt auch noch wichtig, Herr Generalbundesanwalt. Es ist ja damals immer argumentiert worden von der Bundesregierung, wir müssen verhindern, dass sich etwas wiederholt. Nämlich, dass weitere Morde stattfinden, wenn wir diese Terroristen freilassen. Ich meine, das Beispiel des Tiergartenmörders ist doch geradezu in diesem Kontext abstrus, ne? Ich sag das mal so frei von der Leber, ne? Man beugt sich der Erpressung des russischen Staatsapparates, ich sag's jetzt einmal so, der, Sie haben es ja angedeutet, beliebig Geiseln nimmt, Ausländer, die auf seinem Territorium zufällig oder nicht zufällig sind und die dann dazu eingesetzt werden, um eben einen solchen Austausch von Einsitzenden, in diesem Fall Russen, zu gewährleisten, ne? Das ist ja eine Methode, die sich beliebig wiederholen lässt. Er hat Erfolg gehabt und die Gefahr ist doch außerordentlich groß, dass er mit diesem Erfolg auch das nächste Mal einen vergleichbaren Deal mit dem Westen, mit wem auch immer aus dem Westen, durchführen wird.
Ja, ich bin jetzt natürlich in der misslichen Situation, die Bundesregierung verteidigen zu sollen, nachdem ich mitgeteilt habe, dass ich die Entscheidung für falsch halte. Ja, nein, das würde mich natürlich
ein Sie bisschen, sollen ja nur recht geben.
Bisschen überfordern. Ich wollte ja nur das Dilemma aufzeigen, aber aus meiner Sicht sind die Situationen eben doch deutlich unterschiedlich, bis auf diese Nahtstelle von rechtlichen Erwägungen einerseits, die an Grenzen stoßen, und dann einer politischen Entscheidung, der man hier den Raum gibt.
Herr von Mirbach, Ihr Vater ist in einer ja gar nicht so anderen Situation gewesen. Da wäre es ja auch die Frage gewesen, lenkt die Bundesregierung ein? Wird ein Ultimatum erfüllt oder wird jedenfalls so mit den Terroristen gesprochen, dass es nicht zu dieser dramatischen Situation kommt? Und Ihr Vater hatte das Schicksal, dass er als erster ausgeguckt worden ist von den Terroristen und deswegen eigentlich auch relativ unausweichlich klar war, egal wie sich diese Verhandlungsstrategie jetzt entwickelt, der erste Punkt, an dem die Terroristen zeigen, ob sie es ernst meinen oder nicht, ist das Leben ihres Vaters gewesen.
Ja, das ist so. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich der hier juristisch offenbar relativ einhelligen Meinung folge, dass man die Exekutive durch die Judikative in einer Weise binden sollte, wie Sie sich das aus meiner Sicht aus total nachvollziehbaren Gründen gewünscht haben. Ich sehe das persönlich anders, muss ich sagen, auch wenn mein Vater wahrscheinlich das erste Opfer des Politikwechsels der Administration Schmidt war, nicht nachzugeben. Dazu muss man die Vorgeschichte erwähnen. Die bestand im Februar 1975 darin, dass der Spitzenkandidat der Berliner CDU, Herr Lorenz, entführt wurde. Und zwar von der Bewegung 2. Juni. Und die Freilassung an die Forderung geknüpft wurde, dass 6 verurteilte Terroristen freigelassen werden. Man hat tatsächlich diese Forderung nachgegeben. Nur einer hat sich geweigert, das war Horst Mahler. Der wollte sich nicht austauschen lassen. Und alle anderen wurden aber freigelassen. Und ich erinnere, auch wenn ich damals der kleine Kleis war, wie es im Film hieß, das war ich tatsächlich, aber ich erinnere, dass wir vor unserem neuen Fernseher saßen und das aus Schweden verfolgt haben und das blanke Entsetzen meiner Eltern gespürt habe, die gesagt haben, mehr oder weniger wörtlich, das ist ein verheerender Fehler gewesen. Dem hätte man nicht nachgeben dürfen. Und ich bin sicher, dass mein Vater das auch für sich selbst so gesehen hat. Ich weiß heute, dass er damals wusste, dass für die Botschaft in Stockholm solche Überlegungen bestanden. Ich war gerade vor einer Woche in Schweden. Mein Jahrestag ist nämlich nicht unbedingt der Beginn der Stammheimprozesse, sondern der 24. April 1975. Und da haben wir in der Botschaft ein sehr schönes Begängnis gehabt. Und da wurde von den schwedischen Stellen nochmal ausdrücklich betont, dass die Geheimdienste das auch mitbekommen hatten an abgehörten Telefonaten, was mein Vater auch erfahren hatte, nämlich, dass die deutsche Botschaft in Schweden ins Visier geraten ist. Ich bin also ziemlich sicher, dass er sich sehr konkrete Gedanken darüber gemacht hat, dass es ihn treffen könnte. Und auch wenn wir darüber nicht miteinander sprechen konnten, so wie Sie das mit Ihrem Vater vorher tun konnten, bin ich relativ sicher, dass er sich so geäußert hätte, wie sich Ihr Vater auch geäußert hat. Ich will vielleicht noch einen kleinen Schlenker machen. Im Falle meines Vaters liegt das Bittere darin, was in dem Film jetzt keinen ausreichenden Raum finden konnte, auch aus Zeitgründen. Er ist ja nicht etwa dafür hingerichtet worden, muss man sagen, dass sich die Bundesregierung geweigert hat, 26 verurteilte Terroristen freizulassen. Darüber hätte man auf ganz grundsätzlicher Ebene nachdenken können. Er ist für eine reine taktische Banalität geopfert worden. Es war nämlich die schwedische Polizei, war in die Botschaft eingerückt und befand sich im Stockwerk unter dem 3. Stockwerk, in dem die Geiseln festgehalten wurden. Und die Terroristen hatten verlangt, dass die Polizei das Gebäude räumt. Und da würde ich nun sagen, dafür muss niemand sterben. Ja? Und die Polizei ist nach der Ermordung meines Vaters dann auch abgezogen und es hat sich dadurch auch nicht viel geändert. Was man dazu vielleicht sagen kann, ist, dass es ganz offensichtlich war, dass die deutschen Stellen und auch das Bullerbyland Schweden, wie es im Film im Grunde auch zu Recht heißt, auf eine solche Konfrontation überhaupt nicht vorbereitet waren. Es sind einfachste taktische Erwägungen komplett außer Acht gelassen worden. Fing mit dieser Frage an, ob man die Botschaft räumt oder nicht. Es ging später weiter mit der Entscheidung der Bundesregierung, auf die Forderung nicht einzugehen, diese 26 Terroristen auszutauschen. Ich finde es, wie gesagt, persönlich richtig, dass die Entscheidung so getroffen wurde. Aber ich finde es amateurhaft und wirklich fatal, wie diese Entscheidung kommuniziert wurde. Man hat überhaupt nicht versucht, auf Zeit zu spielen, sondern man hat dem großen Krisenstab dem Diktum von Helmut Schmidt nachgegeben, der gesagt hat, ich mach's nicht so wie im Fall Lorenz, sondern mein ganzes Gefühl sagt mir, dass wir hier nicht nachgeben dürfen, so ungefähr hat er sich geäußert. Und das wurde prompt mitgeteilt. In einer ganz harschen Diktion wurde der Gesprächspartner am Telefon darauf hingewiesen, dass das das absolut letzte Wort sei und dass man nicht gedenke, über irgendetwas zu verhandeln. Also das kann man besser machen. Ja? Im Falle Ihres Vaters hat man immerhin viele Wochen herausgeschlagen und das wäre ja beinahe sogar gut gegangen. Also die Wohnung im Herrengraben oder wie sie hieß, war im Grunde auf der Liste der Hinweise. Also mit etwas mehr Glück und Geschick hätte man das vielleicht auch hinkriegen können. Und ich bin leider doch relativ sicher, dass auch eine solche Chance im Falle Stockholm bestanden hätte, denn kurz vor Mitternacht detonierte die Sprengladung und die Geiselnahme war beendet. Und wenn man es hinbekommen hätte, die Terroristen so lange hinzuhalten, dass sie sich nicht in ihrer eigenen Logik dazu gezwungen gesehen hätten, Menschen umzubringen, dann wäre das vielleicht auch gut ausgegangen.
Ja. Herr Rommel nickt ausgeprägt. Wenn wir diese Bilder im Film sehen, wo die schwedische Polizei aus heutiger Perspektive fast schon mit rührenden Einsatzmitteln wie Haushaltsleitern und wirklich fast schon aus meiner Sicht fast ein bisschen unbeholfen überlegt, wie gehen wir jetzt damit um? Das ist das, was Herr von Mirbach auch gerade sagte, irgendwie zwar gewarnt, aber irgendwie nicht vorbereitet. Darf ich ketzerisch fragen, ist das so ein bisschen was in der Geschichte solcher terroristischen Anschläge, dass man immer hinterher aus dem neuen Modus der Terroristen lernt? Weil wir haben das ja ganz häufig eigentlich. Der Anschlag auf Siegfried Buback war etwas, was man sich so in der Form nicht hat vorstellen können. Es gab andere Tage kurz vor dem Anschlag, da ist er mehr oder weniger noch mit dem Fahrrad in die Behörde gefahren. Dann kam dieser Anschlag, danach alles anders mit der Absicherung. Die Verhandlungsmethoden waren ähnlich. Und in der weiteren Geschichte der RAF, wäre jetzt mal meine kühne These, ist es auch immer so gewesen, dass eigentlich ein taktischer oder technologischer Fortschritt immer den nächsten Anschlag ermöglicht hat und man dann danach fast schon ein bisschen hilflos nachgebessert hat. Liege ich da falsch?
Also ich tue mich schwer, das so herauszusehen. Es ist natürlich das Wesen des Terrorismus, dass er die Gesellschaft überrascht und an einem verwundbaren Punkt trifft. Man hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass es gelingt, mehrere Flugzeuge gleichzeitig zu kapern und in Wolkenkratzer zu steuern. Man hätte nicht damit gerechnet, dass
ein 11.
September 2001 in den Vereinigten Staaten. Man hätte wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ein schwerer Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gesteuert wird, Breitscheidplatz, dass andere Dinge wieder passieren. Und dann reagiert natürlich die Gesellschaft in all ihren Formen, auch der Gefahrenabwehr, auf das, was man dazugelernt hat. Alles vorherzusagen, fällt mir also schwer, wie man das hätte wissen können, ohne selber vorweg zu eng zu sein.
Es war kein Vorwurf.
Nein, ich versuche es nur zu erklären. Also man müsste ja dann sich jetzt überlegen, was könnte morgen Schreckliches passieren und wie wehren wir dem? Also das ist, glaube ich, das strukturelle Problem. Und was bei der RAF der Fall war, da fehlt mir letztlich der Überblick in den Details, ob man da zu blauäugig bei vielen Dingen rangegangen ist. Ich meine, die Beispiele, die Sie gerade genannt hatten, das war ja ein Lern- und Erfahrungsprozess mit der ersten Entführung, dann ein paar Monate später die nächste Entführung. Man hat es eben mal probiert. Es hat nur dazu geführt, dass es wieder passiert. Dann zieht man da Schlüsse draus. Also ich finde es schwierig, da den Stab drüber zu brechen, über diese Prozesse. Aber ich will es auch nicht rechtfertigen, dass alles gut gelaufen wäre.
Thomas Schneider, als wir den Film vorbereitet haben, wir haben jetzt mit den 4 Menschen, die angesprochen worden sind, die Interviews geführt. Wir haben mit anderen Menschen auch gesprochen, die aus unterschiedlichen Gründen dann nicht an den Interviews teilnehmen wollten. Wir haben übrigens auch festgestellt, dass Menschen, von denen wir der Auffassung waren, sie müssten eigentlich noch leben, zum Beispiel aus dem Begleitkommando von Hans-Martin Schleyer, nicht mehr am Leben sind. Und man muss konstatieren, die Öffentlichkeit hat das gar nicht wahrgenommen, dass da Angehörige der Polizeibeamten nicht mehr am Leben sind, obwohl das ja auch wirklich wichtige Ereignisse und bedauerliche Schicksale waren. Aber wir sind immer wieder damit konfrontiert worden, dass parallel zu unseren Recherchen das Thema wieder ganz aktuell geworden ist, dadurch, dass die mutmaßliche Terroristin Daniela Klette festgenommen worden ist und alles irgendwie so einen neuen Spin bekommen hat. Was hat das mit den Menschen gemacht, dass plötzlich da auch diese Stimmen waren, die alte Frau Klette und ist doch rührend da, jetzt lass die doch, die hat doch nur Geld geklaut, damit sie nicht verarmt hungert.
Nach meinem Eindruck haben solche Stimmen und solche Äußerungen die Hinterbliebenen nur zum Teil überrascht. Und zwar deshalb, weil sie in den zurückliegenden 50 Jahren seit den Ereignissen, über die wir hier sprechen, es immer wieder erlebt haben, dass es einen Teil der bundesdeutschen Öffentlichkeit gab und man muss sagen, auch einen sehr gut organisierten, lautstarken, deutungsmächtigen Teil der Öffentlichkeit in der Kunst- und Kulturszene, in der Publizistik, die um das berühmte böse Wort von der klammheimlichen Freude angesichts der Terrortaten der RAF mindestens in Teilen nachempfunden haben. Und deswegen sind die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, durchaus empört über solche Reaktionen angesichts der Verhaftung von Daniela Klette, aber nicht wirklich überrascht, weil das ist ein Teil der Realität, mit dem diese Menschen seit dieser Zeit leben. Und das setzt sich fort in verschiedener Hinsicht. Das sind öffentliche Debatten gewesen, aber wir haben gerade mit Herrn von Mirbach über die Thematik ja auch intensiv gesprochen, dass es im bundesdeutschen Kino, wo es ja seit fast 50 Jahren so eine Art Subgenre des RAF-Spielfilms gibt, immer wieder auch also in der fiktionalen Beschäftigung mit dem oder fiktionalisierten Beschäftigung mit dem Thema immer Tendenzen gab, durchaus Sympathien vielleicht nicht für die Taten, aber oder die Motive und die Handlungsweise, zumindest für die vermuteten Beweggründe dieser Terroristen zu haben. Also das ist auch ein Teil, ein unguter Teil der Geschichte des Terrorismus, mit dem wir uns beschäftigen müssen.
Da haben wir ja bei der Produktion des Films eine interessante Begebenheit gehabt. Vielleicht magst du die uns noch mal erzählen. Herr von Mirbach hat im Interview erzählt, Sie können das viel besser, als dass ich es jetzt wiedergebe, Sie sind ein großer Freund von Wim Wenders. So baue ich mal die Treppe.
In der Tat, ich finde das einen großartigen Filmemacher und ich, Sie spielen sicherlich auf den amerikanischen Freund an, der ja in Hamburg spielt. Toller Film, also kann ich nach wie vor empfehlen. Was mir darin neben dem Filmgenuss aber natürlich aufgefallen war, sind die RAF-Parolen, die auf den Hamburger Häuserwänden dort zu sehen sind. Und Holger Mainz wird erwähnt und das Kommando, das mein Vater ermordet hat, hat sich ja auch den schönen Namen Kommando Holger Mainz gegeben. Also da keinen Zusammenhang zu sehen, fand ich relativ schwer. Ja, und das hat mir gezeigt, wie präsent das damals war. Ich war ja in der Zeit auch jung und zu meiner Zeit waren eigentlich an der Schule bis auf ein paar von mir nicht ernst genommene CDU-Popper eigentlich alle mehr oder weniger mehr oder weniger linksextrem. Und wenn ich dann dazu kam, wurden die Sprüche nicht ganz so hart geschwungen. Aber dass viele zumindest vom Ansatz her nicht so ganz verkehrt fanden, was die Leute, die auf allen Häuserwänden standen, ja, so gemacht haben, das war nicht zu verdrängen. Und es ist vielleicht vorstellbar, dass das den Schmerz nicht lindert. Ja, dass es also nicht so wenige gibt, die man sonst eigentlich auch gerne mag und mit denen man sich gerne unterhält, die dann eine gewisse Sympathie dafür hegen, dass der eigene Vater abgeschlachtet wurde.
Thomas Fischer, diese Verherrlichung, vielleicht ein sehr hartes Wort, dieses Kokettieren in der damaligen Zeit, dass das doch irgendwo auch was Revolutionäres, was Anti-Eltern, was Sympathisches, was Anti-Amerikanistisches hat. Das war ja auch so ein bisschen Ihre Zeit. Hat sie das erreicht?
Ja, selbstverständlich. Ich kann das ja nur bestätigen, was Herr von Mirbach sagt. Man muss ja sehen, also das ist ja ein Wesen terroristischer Gewalt, die eigene Handlung und solche Aktionen als Teil einer ideologisch überhöhten Gesamtwirklichkeit zu sehen. Das heißt, die RAF hat ja letzten Endes, wenn auch mit allen sehr weiten Unterschieden, aber doch nicht wesentlich viel anders als, sagen wir mal, der NSU, zuletzt gesagt, diese Morde, die wir hier begehen, die haben eine symbolische Wirkung, weil die ganze Welt ein Gewaltverhältnis ist, zwischen wem auch immer. Und diese Widersprüche und diese Schwierigkeiten der Welt auch nur durch Gewalt gelöst werden können. Ja, das liegt ja der sogenannten linksextremistischen oder sozialistischen Idee, der Ideologie auch zugrunde, dass man sagt, diese ganze Gesellschaft, die wir als friedlich erleben, die bundesrepublikanische Gesellschaft, ist in Wirklichkeit eine Verschleierung eines dahinterstehenden Gewaltverhältnisses. Und dieses Gewaltverhältnis kann leider Gottes durch den Verrat der Sozialdemokratie und wessen auch immer nicht mehr gelöst werden, sondern sie wird jetzt von den Völkern der Dritten Welt gelöst, indem die sich gegen den Imperialismus auflehnen. Wir müssen den Krieg in die Metropolen tragen. Das sind ja alles RAF-Theorien und RAF-sozusagen Vorstellungen. Und das wird so gemacht, dass wir halt symbolische Figuren dieser gewaltausübenden Klasse oder ihrer Beschützer oder ihrer Vertreter zur Verantwortung ziehen, sozusagen im Namen des Volks, im Namen der historischen Wahrheit. Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Das ist ja auch der Grund, warum sich Menschen, die aus kleinbürgerlichen, ordentlichen, evangelischen Verhältnissen stammen, plötzlich als praktisch skrupellose und empathielose Mörder darstellen können und das dann auch jahrzehntelang durchhalten. Da muss man erstmal auch mal hinkommen. Ja, also, und das auch nach Jahrzehnten noch irgendwie abwehren können. Ja. Dass sie sagen, ich habe da Menschen getötet und ich habe da auch ihre Angehörigen in unvorstellbares Leid gestürzt, bloß weil ich dachte, man muss halt irgendwie die Weltrevolution beflügeln. Ne? Das sind ja Anstrengungen, die man da psychisch erleben muss. Die machen diese Menschen nicht sympathisch und machen sie auch nicht wirklich interessant. Aber so funktioniert Terrorismus und zwar auf allen Ebenen und auch in allen Beispielen.
Und dieses dran Festhalten ist ja auf jeden Fall etwas, was für die früheren Terroristen der Roten Armee-Fraktion ganz extrem gilt. Sie haben den NSU angesprochen. Ich glaube, da wissen wir es noch nicht so ganz genau, wie das jetzt weitergeht. Frau Zschäpe fängt an, viel mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu reden, Herr Rommel, hört man. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Und was wir davon glauben, ich mache da ja auch immer noch so ein kleines Fragezeichen rein. Aber Herr Schleyer, Herr von Mirbach, als wir mit Ihnen über die Teilnahme am Film gesprochen haben, da war völlig klar, mit Terroristen werden wir in dem Film nicht sprechen. Und das war Ihnen allen, glaube ich, auch wirklich wichtig. Orm Kranenburg hat uns gefragt, besteht da eine Bereitschaft, mit Knut Volkerts zu sprechen? Er wäre da, glaube ich, gar nicht abgeneigt zu einem solchen Gespräch. Wir haben die Anwältin von Knut Volkerts angeschrieben. Da kam, bis ich dann ein bisschen fies provoziert habe, weil ich wirklich eine Reaktion haben wollte, erstmal überhaupt keine Antwort. Und dann kam nur eine batzige Antwort, sie habe meine Frage schon gelesen und mehr würde sie jetzt nicht sagen. Dachte ich, mehr wollte ich ja gar nicht, als dass du es mir bestätigst, dass du es gelesen hast. Also da kam gar nichts. Da ist keine Bereitschaft zu sprechen. Und dann gibt es aber trotzdem immer wieder Interviews, Herr von Mirbach, die dann teilweise extrem rechthaberisch sind. Es gab jetzt zum Jahrestag der Ermordung Ihres Vaters einen großen Artikel im Spiegel, in dem Sie auch vorkommen, in dem aber auch Herr Delvo vorkommt, der als Beteiligter an dem Attentat verurteilt worden ist. Und wenn man das so liest, kann man das kalte Grausen kriegen, war so mein Eindruck. Sind Sie glücklich mit dem Artikel, wenn ich das so fragen darf?
Also, das war, glaube ich, nicht die Frage des Artikels, ob ich jetzt glücklich bin oder nicht. Also mich betrifft es nicht wirklich im Inneren, wie Herr Delvo sich äußert. Ich habe schon sehr lange eine ziemlich klare Vorstellung davon, auf welche Weise die Täter damit umgehen und warum sie auf eine bestimmte Weise damit nicht umgehen können. Und diese Weise, wie sie damit nicht umgehen können und wie sie damit umgehen, kommt in dem Artikel ganz gut zum Ausdruck. Und da würde ich sagen, jeder ist seines eigenen Unglückes Schmied. Und da haben die Täter einen Weg gewählt, mit dem sie selbst klarkommen müssen. Ich bin für meine Verarbeitung und meinen Umgang diesen Taten überhaupt gar nicht darauf angewiesen, wie die sich dazu verhalten. Ich kann nicht mal verhehlen, dass die mir in gewisser Weise leid tun. Das soll nicht überheblich klingen. Ich respektiere auch diese Menschen in ihrem menschlichen Kern. Und so ist das gemeint, dass mir das wirklich leid tut, weil ich dahinter vermute, dass es eine Art von Unvermögen ist, existenzielles Unvermögen ist, sich mit den wahren Dimensionen dessen, was sie angerichtet haben, zu befassen.
Für die Menschen,
das ist aber nicht mein Problem.
Für die Menschen, die es nicht gelesen haben, im Grunde sagt Herr Delvo, macht so ein bisschen so ein Whataboutism, so unter Motto, ich will darüber jetzt eigentlich gar nicht reden, was damals war. Irgendwie so ganz falsch war es ja irgendwie auch nicht. Und man kann ja nicht so tun, als wenn wir keine Gründe hätten. Und das ist irgendwie, es ist schon irgendwie relativ befremdlich. Thomas Fischer, Sie haben es gelesen, den Artikel, wie ich weiß. Haben Sie den Eindruck, Generalbundesanwalt Rommel hat den Artikel zum Anlass genommen, sich einen Aktendeckel zu nehmen und mindestens mal ARP für Beobachtungsvorgang draufzuschreiben, weil das in eine Richtung geht, die was Neues irgendwie andeutet? Es gab neulich auch Briefe von dem flüchtigen Burkhard Garweg, die man auch so lesen konnte wie, hey Leute, was ist eigentlich los? Das war doch alles nicht so falsch. Warum ist da keiner, der weitermacht?
Nein, ich habe den Artikel gelesen, ja, Spiegelartikel. Auch da stimme ich Herrn Mirbach in vollem Umfang zu. Ja. Es wird, die Haltung wird sehr deutlich und das Unvermögen wird sehr deutlich. Und gleichzeitig muss man sagen, ich hatte anfangs bei meinem ersten Beitrag gesagt, die Menschen sind ja nicht wirklich faszinierende Menschen, sondern es sind auf eine gewisse Weise arme Schweine. Das ist genau das, was sie mit ihrem, was sie sagen, ich habe Mitleid mit denen. Ja. Also er kann offensichtlich, jedenfalls so wie es in dem wiedergegebenen Äußerungen im Spiegel man es so lesen kann, er kann damit nicht wirklich umgehen. Er kann die Dimension seines Handelns jedenfalls nicht auf einer Ebene reflektieren, die ihm einen Kontakt zur Außenwelt, zur Wirklichkeit verschafft, sondern er zieht sich halt in eine relativ, muss man doch sagen, außerordentlich banale, allgemeine, abstrakte Rechtfertigung zurück, dass er sagt, wir hatten ja gute Ziele und über den Rest rede ich nicht mit euch. Das muss man ihm lassen. Dieses Recht muss er haben, finde ich. Ja, das Recht hat er, das kann jeder machen, wie er will. Ob er jetzt sich im Garten ein Loch gräbt und da mit dem Schicksal flüstert oder ob er es mit ins Grab nimmt oder ob er beichten geht oder ob er nie was sagt, ja, das ist sein Problem. Und das sollte uns auch wirklich, finde ich, ehrlich gesagt, nicht wirklich interessieren. Ja, also mich interessiert es, nein, ich muss ehrlich sagen, ich bin ja nicht betroffen, ich bin ja kein Angehörige eines Ermordeten oder eines anderen Opfers von Terrorismus. Aber mich persönlich interessieren diese Menschen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Na gut, aber wenn da was Neues beginnen würde, dann ja, sollte aber, es uns oder jedenfalls gut, Herrn Rommel
schon interessieren. Ich habe jetzt an Ihrer Frage weiträumig vorbei geredet, ist mir schon klar. Aber manches muss einfach mal gesagt werden. Und nein, ich wollte nur sagen, ich kann dem Artikel nicht entnehmen, dass das der Ursprung eines Aufrufs zur Gründung einer neuen terroristischen Vereinigung sei.
Gut, ich gebe
zu. Das sind ausgebrannte Menschen, die ihr Leben verschwendet haben an irgendeine relativ schwachsinnige Ideologie und die große Schuld auf sich geladen haben und die versuchen irgendwie ihre Zeit jetzt dahinter sich zu bringen und immer noch so zu tun, als ob sie der Welt was Wichtiges mitgeteilt hätten. Das ist aber nicht der Fall.
Ich sehe meinen Fehler ein. Journalistisches Prinzip, immer die Primärquelle fragen.
Wenn ich eine Sache dazu sagen kann, ich kann es kaum glauben, dass ich mich zum Verteidiger von Herrn Delvaux aufschwingen würde, aber ich verstehe ihn auch nicht so, dass er heute sagen würde, dass das irgendwie richtig war, sondern er ist tatsächlich einer der Ersten gewesen, der gesagt hat, das war ein Fehler.
Ja, in dem Artikel sagt er eigentlich nur, es ist dumm gelaufen.
So, das hat er sicherlich auch gesagt, aber also ich verstehe ihn nicht so, dass er rückblickend sagt, das war im Grunde schon richtig, sondern er sagt, das war ein Fehler und er hat, glaube ich, auch mal gesagt, das war moralisch auch nicht zu rechtfertigen. Aber den eigentlichen Schritt, die Dimension der persönlichen Schuld an sich heranzulassen, den kann er nicht gehen. Und das finde ich, diese Haltung, die einerseits sagt, ja, okay, das war ein Fehler, und ich habe auch nicht den Eindruck, dass er sagt, das war jetzt ein lässlicher Fehler. Andererseits aber eben die darüber weit hinausgehende Dimension, nämlich die Folgen dieses Fehlers an sich heranzulassen, den Schritt kann er nicht gehen. So würde ich ihn verstehen wollen. Und da gibt es wahrscheinlich innerhalb des Täterkreises andere, die den Schritt nicht einmal dahin schaffen, zu sagen, das war ein Fehler.
Herr Rommel, was sehen Sie in diesen Aussagen? Ich habe dazugegeben jetzt zwei auch zusammengepackt. Das, was Herr Garweg auf der Flucht geschrieben hat, ist vielleicht noch mal ein bisschen anders zu sehen. Was wir jetzt von Herrn Delvaux gelesen haben, sehen Ihre Leute da in irgendeiner Form etwas, was Sie in die Nähe eines Aktendeckels bringt?
Also was uns in die Nähe eines Aktendeckels bringt, werde ich auch in diesem Podcast nicht erzählen.
Wir sind unter uns.
Wir sind natürlich nicht so unter uns. Ich weiß ja um den Erfolg dieses Podcasts und wenn nur ein Hörer dabei ist, der was draus macht, wäre es schon misslich. Man muss sagen, natürlich die Äußerungen von Personen, die verurteilt worden sind und ihre Strafe abgesessen haben, die sich nur entweder zu ihrer eigenen Beteiligung äußern oder nur sagen, das war halt ein Kollektiv, Ende der Durchsage. Solche Äußerungen sind von überschaubarem Nutzen, ob Äußerungen von Personen, die noch als Beschuldigte gelten, hilfreicher sind, hängt dann jedes Mal vom Einzelfall ab. Das werde ich jetzt aber hier nicht auslegen, was in einem Brief stand, der möglicherweise von einem Flüchtigen stammt.
Haben Sie denn die Hoffnung, dass noch Klarheit in offene Fragen kommt? So mit den Jahren habe ich in Ihrer Behörde immer mal wieder den Gedanken gehört, wenn die älter werden, wenn sie vielleicht selber auch über ihr eigenes Ende nachdenken, vielleicht kommt dann noch mal was. Inzwischen hören wir ab und an, der eine oder andere verstirbt auch altersbedingt und irgendwie nichts kommt raus. Haben Sie da noch eine Hoffnung bei der einen oder anderen Person, in der einen oder anderen Konstellation? Könnten wir noch Klarheiten kriegen?
Also die Bundesanwaltschaft führt noch Ermittlungen zu Verfahren, soweit die Taten nicht verjährt sind. Man muss vielleicht klarstellend sagen, die reine Mitgliedschaft oder mitgliedschaftliche Beteiligung an dieser terroristischen Vereinigung RAF ist spätestens 20 Jahre nach der Auflösung 1998, also jetzt schon vor etlichen Jahren, verjährt, sodass nur Einzeltaten bleiben, die nicht verjähren, also insbesondere Taten des vollendeten und versuchten Mordes. Meine Hoffnung auf Läuterung, Lebensbeichten und so weiter ist überschaubar. Ob Beweismittel heute noch mal ausgewertet werden können mit modernerer Technik, ist ein bisschen höher. Aber Voraussagen, was das für Strafverfahren für Beschuldigte aus der zweiten und dritten Generation der RAF bedeutet, die traue ich mir nicht zu.
Aber es gibt Daniela Klette und es gibt doch ganz sicher ganz konkrete Überlegungen in Ihrem Haus, dass neben dem, was im Augenblick wegen der Raubüberfälle, die sie begangen haben soll, dafür steht sie ja aktuell in Niedersachsen vor Gericht. Und da ist aber auch bei Ihnen noch ein bisschen was offen. Was können Sie uns darüber erzählen? Was wird da kommen? Wie wird das weitergehen? Und vor allen Dingen, bringt uns das irgendetwas für die Fragen, über die wir hier sprechen? Was weiß sie? Was wird sie uns sagen? Wird sie uns wahrscheinlich nichts.
Also ich kann nur insofern sagen, dass wir auf der einen Seite diese Verfahren haben, die gerade laufen, bereits mit Hauptverhandlungen durch die Landesjustiz wegen bewaffneter Raubüberfälle nach der Auflösung der RAF und dass die Bundesanwaltschaft einen dringenden Tatverdacht hat gegen sie wegen dreier konkreter Taten. Dafür werden wir auch versuchen, sie zur Verantwortung zu ziehen. Wie sie sich verhalten wird in einem etwaigen Strafverfahren, ob sie Angaben zur Sache macht, das kann ich nun wahrlich nicht vorhersagen. Wir müssen vielleicht nochmal den Bogen schließen zu dem, was Thomas Fischer vorher gesagt hat. Neben dem der Frage, ob es von Interesse ist oder nicht, eine Verpflichtung rechtlicher Art gibt es natürlich nicht für einen Beschuldigten, eine Beschuldigte, sich zu äußern. Und ich glaube, was uns heute ja eher interessieren würde, ob es ein moralischen Antrieb geben sollte, insbesondere eben mit dem Blick auf die Hinterbliebenen, sich mit diesen Taten auseinanderzusetzen. Da habe ich jetzt aber als Strafverfolger nichts drüber hinaus zu sagen, was die unmittelbar Betroffenen sich erwarten oder erhoffen.
Thomas Schneider, am Ende jetzt der Recherchen für diesen Film, was ist da die journalistische Schlussfolgerung, die wir ziehen aus all dem? Diese Hoffnung oder dieser Gedanke, über den Herr Rommel gerade gesprochen hat, dass da noch was kommen könnte, hat, glaube ich, keiner, mit dem wir gesprochen haben, oder?
Nein. Menschen haben sich ja sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und haben da keine Illusionen. Umso beeindruckender finde ich, und das ist für mich ein journalistischer Ertrag auch dieser Recherche, ist zu sehen, wie alle diese Protagonistinnen und Protagonisten in unserem Film, aber auch Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die nicht im Film sind, weil sie sich aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden haben, daran mitzuwirken, weil sie ihre Ruhe haben wollen, was völlig verständlich ist, wie sie sich aber mit dem Schicksal, das sie sich ja nicht ausgewählt haben, sondern dass sie gestoßen wurden und wie Frau Reichel sagte, lebenslänglich auseinandersetzen müssen, wie sie es gelernt haben, sich eine Haltung zu erarbeiten mit dem Thema des Hasses. Herr von Birbach sagt völlig zu Recht, finde ich, und völlig nachvollziehbar, Hass ist ein legitimes Gefühl. Und niemand, der nicht selbst davon betroffen war, hat irgendein Recht, da nun Kopfnoten zu verteilen und zu sagen, der hat jetzt genug gehasst oder der sollte jetzt mal langsam mit seinem Hass abschließen und dergleichen. Das sind alles Dinge, die sehr persönlich von den Menschen zu bearbeiten und zu entscheiden sind. Aber das haben sie alle gemacht und sie sind alle auf unterschiedliche Art und Weise zu einer Haltung gekommen, jenseits des Hasses, den sie durchaus empfinden könnten, und auch jenseits der Verbitterung über den Staat, über den Rechtsstaat, selbst da, wo man ihn zu Recht oder jedenfalls aus guten, nachvollziehbaren individuellen Gründen in seinem Verhalten kritisiert. Also wie Menschen sich mit diesem Schicksal auseinandergesetzt haben und da eine Haltung zu entwickelt haben, das ist etwas, vor dem ich, wenn ich einen Hut hätte, ihn in jedem Fall ziehen würde.
Das war unsere Folge zu den Schatten, die der Terror der RAF bis heute auf das Leben von den Menschen wirft, deren Angehörige damals ermordet worden sind. Ich sage danke an Hans-Ebert Schleyer, danke an Kleis von Mirbach und Jens Rommel, danke an Thomas Schneider und natürlich wie immer danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer, dass wir diese sehr außergewöhnliche Folge des Podcastes heute produzieren konnten. Danke natürlich auch an unseren Regisseur Georg Brandl und an Gaston Weber an den Reglern. Die beiden sehen wir nicht, die sind hier links von uns hinter schalldichten Mauern. Außerdem danke an alle Kolleginnen und Kollegen hier im Studio 5 des SWR in Baden-Baden, die für Licht, Ton und Veranstaltungstechnik gesorgt haben. Danke an Annette Kaiser und Christiane Wolf für die Produktions- und Aufnahmeleitung. Und danke an das Podcast-Team rund um Chris Eckert, Heike Fischer, Sonja Hase. Und der Ritus verpflichtet mich zu diesem Satz. Ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Den Film Im Schatten der Mörder finden Sie in der ARD-Mediathek, ebenso wie den Film Stammheim – Zeit des Terrors, in dem wir in einer eindrucksvollen Produktion rekonstruieren, wie wenig mystisch und wie viel eher verbohrt und verzweifelt die Terroristen der ersten RAF-Generation ihren Hass im Gefängnis Stuttgart-Stammheim ausgelebt haben. Wenn Sie Fälle, Fragen und Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Den Link zu den Filmen packen wir in die Shownotes dieser Folge. Ich sage danke für Ihr Interesse und auf Wiederhören, Ihr Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.